Mike, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Bevor wir zu deiner Vorstellung kommen, erzähl doch mal ein bisschen von dir, wie so deine Erfahrungen auch der letzten Jahre sind. Wir sehen momentan gesellschaftspolitisch verändert sich sehr viel. Gefühlt wird es immer mehr Aggressivität und auch Gewalt in der Zivilgesellschaft. Wie hast du es mitgekriegt?
Ja, Stefan, vorerst danke mal, dass ich da sein darf bei dir. Ja, zu deiner Frage, wie gesagt, was verändert sich heutzutage? Ich meine, meine Erfahrung einfach, oder ich glaube, das fällt an jeden auf, dass die Welt einfach hektischer wird. Ja, es geht alles schneller. Es muss alles gleichzeitig gehen. Und die Leute werden dementsprechend einfach, wie soll ich sagen, die generelle Hemmschwelle sinkt definitiv nach unten. Das heißt, die sind von Grund auf gereizter. Man merkt das eigentlich in alltäglichen Situationen, vom Straßenverkehr, übers Einkaufen gehen, an der Supermarktkasse. Ja, grundlegende Dinge. Ja. Das sind also auch immer wieder Inputs, die ich nicht nur selbst feststelle, die kommen von meiner Frau, die kommen auch von vielen Freunden, die an mich herantreten und sagen, du, wie siehst du das eigentlich? Du warst ja jahrelang da im Sicherheitsgeschäft mehr oder weniger tätig, behördlich zuerst, jetzt im privaten Umfeld mit der Firma. Und ja, wie gesagt, sind Dinge, die mich nicht allzu positiv stimmen. Ja. Und wie gesagt, man braucht halt eine gewisse Antwort drauf. Und man muss sich auch mit der Thematik definitiv auseinandersetzen. Das ist das, was halt, glaube ich, viele noch verabsäumen. Weil sonst natürlich jetzt, wenn man das jetzt da im Gesamten sieht, in Österreich geht es uns natürlich nach wie vor sehr gut. Ja. Wir haben alles, ja. Wir haben ein fließendes Wasser, wir haben Strom, wir haben keinen Krieg. Der ist halt ein bisschen weiter weg, aber auch nicht so weit, wenn man an die Ukraine denkt. Weil es sind halt alles Punkte, die Leute schon beschäftigen. Ja. Wir haben die Inflation, ja. Wir haben jetzt halt eine politische Lage zurzeit, wo eher mehr herumgewurschtelt wird, als dass es da konstruktive Lösungen gibt. Und das schlägt definitiv halt sie einfach in der Gesellschaft nieder. Ja. Das sind
Absolut.
diese Punkte, die du angesprochen hast.
Ja. Bevor wir weitergehen oder fachlich rein, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast einen polizeilichen Hintergrund, aber was hast du gemacht in den letzten Jahren?
Ja, was habe ich gemacht? Ich meine, ich will den Bogen da jetzt nicht überspannen, sonst kommen wir da den 20 Minuten nicht durch. Na, also wie gesagt, ich war 20 Jahre im operativen Polizeidienst, wo er natürlich wie jeder normale Beamte zuerst Streifenpolizist, ja, 2,5 Jahre am normalen Wachzimmer in Graz, bin dann zum Sektor Graz gewechselt quasi. Jetzt die SIG, also die schnelle Interventionsgruppe, war damals mehr oder weniger der Nachfolger vom damaligen MEC. Ja. War dann eben von 2009 bis gut 2015 mit einer kurzen Unterbrechung mit einem Auslandseinsatz im Kosovo dort im tätig. Ja. Hauptaufgabengebiet war halt die Festnahme von, wie Sie sagen, gefährlichen Gewalttätern, das heißt bis hin zu Messertätern. Also es hat generell geheißen, im Amtshandlungen, da sind wir dazu gerufen worden mit erhöhtem Gefährdungsgrad. Ja. Also wo quasi der normale Streifenpolizist, also der Beamte mit der Grundausbildung quasi dann als Ersteintreffer zwar hinfahrt, wo wir dann quasi unterstützend dazugerufen waren und dann mehr oder weniger die Amtshandlung finalisiert haben. Ja, das war so mein Werdegang halt die ersten Jahre halt im Bereich der Sondereinheiten. Ich bin dann im Jahr 2010 auch zum Einsatztrainer geworden. Das war eine Fortbildung, die quasi 1,5 Jahre gedauert hat. Man hat da verschiedene Abschnitte gemacht, also vom Schießtrainer, vom taktischen Ausbilder bis hin zum technischen. Jetzt, was den Kampfsport und die Zugriffstechniken angeht. Wir haben dann interaktives Szenarientraining mitgemacht, dann die Sonderlagenausbildungen, DESA, Amok, ja, diese Dinge halt. Also war eine sehr umfassende Ausbildung. Das war die eine Seite. 2013 war ich dann, wie gesagt, vorher kurz erwähnt, im Ausland. War eine EU-Mission über diesen EU-Pool, Eulex-Mission im Kosovo, wo wir mehr oder weniger im operativen Bereich für den Personenschutz der dort tätigen ja, EU Prosecution Unit, also der ganzen Staatsanwälte und Richter, die unten quasi verhandelt haben, waren wir zuständig. Das heißt, wir haben die, weil eben zum Teil im albanischen Gebiet verhandelt worden ist, zum Teil eben auch im serbischen Gebiet, da haben wir die abgeholt zu Hause oder im HQ, haben die eben eskortiert mit gepanzerten Fahrzeugen, haben dann dort auch die Verhandlungssicherung gemacht, also den tatsächlichen Objektschutz und eben auch den Personenschutz, je nachdem, für wen man zuständig war. Umfassend hat es dann auch noch wie soll ich sagen, den Grenzbereich betroffen. Also es waren auch sehr viele Kollegen aus der EU, die halt an den Gates zu Serbien Dienst gemacht haben und wo du natürlich durch serbisches Gebiet gefahren bist. Und das haben wir quasi überwacht mit denen, ja.
Das ist ja doch ein sehr, sehr breites Spektrum, in dem du natürlich tätig warst. Jetzt hast du was angesprochen, ein Thema, das mir persönlich jetzt in den letzten Monaten oder 24 Monaten sehr oft aufkommt, ist das Thema Messer. Gefühlt, aber wenn man mit vielen Leuten redet, werden diese Messerattacken immer mehr. Wir haben sie jetzt vor kurzem wieder in Schweden gehabt, wir haben sie in Deutschland regelmäßig. Ist es so oder ist es einfach nur gefühlt, dass es mehr wird?
Ja, sehr gute Frage. Ich meine, man muss das einmal konkretisieren. Also es ist, glaube ich, definitiv so. Ich kenne die aktuellen Zahlen jetzt nicht, aber man müsste das anschauen. Also es ist, glaube ich, nicht nur gefühlt so, sondern wirklich wahrnehmbar und anhand von Zahlen belegbar. Weil, was ist das Messer? Messer ist Gegenstand mehr oder weniger des täglichen Gebrauchs, ja, überall zu bekommen, leicht zu kriegen. Man hat es zu Hause vom Küchenmesser angefangen, halt zu anderen speziellen Messern und ist halt auch eine sehr, wie soll ich sagen, einfache, aber sehr gefährliche Tatwaffe. Ja. Das ist natürlich auch der Grund, warum das halt immer wieder zum Einsatz kommt. Ja. Ja. Und also ja, wie gesagt, Messerlage ist schon very high level. Ja. Das heißt, gibt natürlich mehrere Varianten, wie man das dann beendet. Ja. Sehr gefährlicher Gegenstand, sehr schnell, schwer zum Zugreifen. Ja. Man muss der Lage halt her werden. Und ja, also ist sowohl also für Einsatzkräfte immer wieder halt ein besonderes Risiko, jetzt, ja, sich da am Messertäter zu stellen. Und gibt natürlich besondere Einsatzmittel, die dann zur Anwendung kommen. Ja, aber wie gesagt, also zu deiner Frage zurück, ist sicher wahrnehmbar, dass diese Angriffe mehr werden. Ja.
Und das zeigt ja eben, wahrscheinlich vermittelt genau das auch das Gefühl in der Bevölkerung, dass es einfach schwierigere oder unruhigere Zeiten werden. Weil früher hast du einfach sowas einmal im Jahr gehört, irgendwo am Bahnhof. Inzwischen ist es gefühlt jedes Monat irgendwo in der näheren Umgebung. Was kann man denn tun?
Ja, was kann man tun? Ich meine, ich möchte vielleicht ganz kurz jetzt den Vorfall, der kürzlich in Aschaffenburg war, aufgreifen. War natürlich unschuldige kleine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, also Kindergartengruppe mehr oder weniger. Was kann man tun? Also grundsätzlich muss man mal sagen, es ist traurig, dass wir jetzt schon hergehen müssen und sagen, man muss jetzt, was ja in Deutschland derzeit passiert, dass gewisse Kindergartengärtnerinnen, die mit ihren Kindern da quasi halt Ausflüge machen in Parks, beschützt werden müssen. Ja, das ist, man muss ja das Gesamt, vom Gesamtbild her betrachten, dass das so weit kommt, ist ja schon einmal, oder stimmt mich nachdenklich, sage ich mal, und ist eigentlich nicht richtig, wenn man ehrlich ist. Ja. Also wie kommen die Jüngsten unserer Gesellschaft dazu, dass man die schon beschützen muss? Ja? Also beschützen müssen. Da muss man, ja, wie gesagt, natürlich gibt es Lösungen, ja, wird ja jetzt dementsprechend auch passieren, aber wie, auf was wird das hinauslaufen? Im Endeffekt werden die im Kindergarten bleiben und werden sich nicht mehr in den Park bewegen. Ja. Das wird halt so die Entwicklung sein, die man sehen wird. Ja.
Aber das zeigt doch schon, dass generell mit der Sicherheitslage, zumindest mal im Dachraum, irgendwas schiefläuft.
Ja, danke, dass du es ansprichst. Ich wollte das jetzt vorher schön umschreiben, aber jetzt haben wir eigentlich beim Punkt. Also grundsätzlich, man bekommt das ja im Umfeld mit. Also die gesamte Lage verändert sich, natürlich auch durch Migrationsströme aus gewissen Ländern. Die generelle Unzufriedenheit, jeder kämpft natürlich mit dem letzten Groschen. Ja. Man spürt es beim Strom, man spürt es beim Gas, bei der Heizung. Es wird alles teurer, das Geld wird weniger wert. Die Leute beschäftigen sich einfach damit und jetzt zurückzukommen aufs Messer zum Beispiel. Das Messer ist halt natürlich ein Gegenstand, also wenn es richtig eingesetzt ist, klarerweise eine Waffe, die leicht zugänglich ist. Ja. Also ich brauche jetzt nicht eine Schusswaffe oder irgendeine andere, einen anderen gefährlichen Gegenstand oder Messer reicht. Man sieht das eh. Wenn man sich die Statistik bezüglich den Handtaschenrauben anschaut, wie oft da Messer im Spiel sind. Ja. Banküberfälle passieren natürlich auch zum Teil mit Messern. Das sind natürlich Dinge, die einem bedenklich stimmen, aber man muss halt da nicht immer nur, wie soll man sagen, von einem zum nächsten springen und warten, bis das nächste passiert. Also man muss da ganz konsequent einmal vorgehen, sage ich mal, und Konsequenzen auch umsetzen. Ja.
Aber das ist jetzt ein guter Punkt.
Also Maßnahmen umsetzen.
Genau. Ja. Was kann man machen? Und ich möchte jetzt nicht so sehr auf das Thema Öffentlichkeit, Regierung eingehen, sondern was kann ich als Familie, als Unternehmer, was kann man machen?
Ja, was kann man machen? Wie gesagt, man kann sich dementsprechend weiterbilden. Ja. Man muss einfach sich einmal grundlegend mit dem Thema der Sicherheit befassen. Ja, was ist oder was bedeutet für mich Sicherheit?
Ja, es ist aber ja, darf ich da ganz kurz einhalten? Bitte. Es ist ja ein Thema, das per se unangenehm ist. Ich will mich ja nicht damit beschäftigen, weil meistens ist es ja so, im eigenen Umfeld war ja noch nie was. Also warum soll es mich denn betreffen?
Das ist ja der Punkt, danke, dass du es ansprichst. Sehr viele Leute beschäftigen sich erst damit, wenn es eigentlich zu spät ist. Ja. Und das ist immer ein großer Fehler in der Hinsicht. Also Sicherheit klarerweise kostet Geld. Ja. Wenn ich mich weiterbilde, wenn eine Firma sich jemanden holt, der für Sicherheit sorgt, kostet das Geld und ist eigentlich nicht messbar. Ja. Das heißt, man wird im Nachhinein nie sagen können, okay, hat man was verhindert oder nicht. Wenn es passiert, ist natürlich gescheiter, man hat sich vorbereitet. Ja. Und das ist natürlich auch der Punkt, den ich jedem ans Herz lege, dass man sagt, gut, man sieht diese Thematik jetzt in Europa, wie sich das eben jetzt nicht zum positiven Teil verändert und wie man sich einfach persönlich mit der Thematik einfach einmal befasst. Ja. Und sage, man macht keinen in 3-4 Stunden oder in einem Tagesseminar zum perfekten Messerkämpfer, ist auch nicht der Punkt, den ich ihm rate, aber man kann einfach aufmerksamer zum Beispiel durchs Leben gehen. Ja. Man beobachtet gewisse Dinge, man verhält sich richtig, ja, Thema wieder Smartphone, ja, also wenn die Leute oft in öffentlichen Parks oder in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in der Innenstadt beobachten, wie die quasi blind durchs Leben laufen, ja, dann wundert es mich halt nicht, dass solche Daten dann halt auch auf sehr viele Opfer fordern. Ja. Mhm. Und das ist halt der Punkt, glaube ich, wo man grundlegend ansetzen muss, dass man einfach hergeht und sagt, man geht aufmerksamer durchs Leben. Ja. Gerade uns als Familienväter trifft das natürlich umso mehr und ja, man muss einfach versuchen, zum Beispiel Menschenmassen, jetzt, wenn man zurückkommt auf die Weihnachtsmärkte, man muss da halt richtig agieren. Man sucht sich halt dann einen Wendmarkt aus, den man sich vorher vielleicht anschaut, der irgendwie abgelegen ist, jetzt Beispiel Grazer Schlossberg oben zum Beispiel. Jetzt halt schwer sein, wenn da einer mit dem Auto hinauffährt, ja, dann passieren solche Dinge halt nicht, wie jetzt erst wieder in Deutschland. Und ja, wie gesagt, einfach, also das ist das, was ich jedem mitgeben kann, einfach aufmerksamer durchs Leben gehen, sich tatsächlich mit der Problematik befassen auch. Mhm. Und wie gesagt, es gibt ja genug Anbieter, die Schulungen im Bereich Sicherheit anbieten.
Absolut, und ich glaube, das wird ja immer relevanter. Wir haben ja davor schon drüber gesprochen, es wird ja auch für Filialmitarbeiter, Mitarbeiter bei Ärzten in Krankenhäusern immer wichtiger, weil auch dort nehmen ja diese Übergriffe immer mehr Überhand.
Genau, das ist ganz klar der Punkt, der jetzt derzeit wahrnehmbar ist, dass halt auch, jetzt sage ich mal, Mitarbeiter am Frontdesk unmittelbar mit unzufriedenen Kunden halt konfrontiert sind, ja? Die halt dann dort halt auch mit der Leistung unzufrieden sind und dann halt immer der Mitarbeiter, der dort dem gegenübersteht, natürlich der ist, der es abbekommt. Ja? Mhm. Und hinsichtlich Mitarbeiterschutz sind da natürlich auch Firmen und Unternehmen gefordert, dass halt, wie soll ich sagen, den Stifter mal in die Hand nehmen und wirklich einmal was tun. Ja. Es wird halt immer sehr viel darüber gesprochen, ja, was kann man dagegen tun? Man muss dann halt wirklich das umsetzen. Ja. Und das ist eben der Punkt, wo wir auch sagen, gut, da kommen wir dann ins Spiel, dass man hergeht und sagt, gut, wir bieten jetzt in Absprache mit dem Kunden natürlich gewisse Schulungen an. Ja. Beginnt natürlich bei Deeskalationsschulungen, Messerabwehrkurse, möchte ich jetzt gleich sagen, werden wir nicht anbieten. Wäre einfach kein professioneller Zugang, ja, weil man das einfach in dieser kurzen Zeit nicht lernt und gibt natürlich gewisse Techniken, aber da braucht man natürlich eine gewisse Vorahnung. Mhm. Aber ja, also das auch in Arztpraxen ist ja auch zunehmend feststellbar, dass die Kunden halt immer unzufriedener werden und das muss alles sofort passieren. Das heißt halt auch, wenn es nur um den Termin geht, ja, dass der erst in 3 Monaten ist und nicht halt übermorgen, ja, ist eine Problematik, die sicher einen jeden beschäftigen sollte, sage ich mal. Ja.
Jetzt lasst ihr all das, über das wir gerade gesprochen haben, unter dem Überwort Risikomanagement zusammenfassen. Aber wenn die meisten Leute an Risikomanagement denken, ist es entweder das Finanzielle oder Cyber-Risikomanagement, was ja in aller Munde ist seit Monaten und wofür ja auch Geld ausgegeben wird. Und all das, was wir gerade gesprochen haben, dieses Technische oder Operative, fällt, glaube ich, den wenigsten ein. Warum ist das so?
Danke für die sehr gute Frage. Du hast das erwähnt. Wie gesagt, im Bereich Risikomanagement geht es meistens halt um Financial Risks oder halt wirklich Cyber Security, was natürlich in den letzten Jahren auch stark zugenommen hat. Mhm. Ein Punkt muss man klar bestätigen. Aber de facto ist auch, dass halt der Bereich der operativen Sicherheit, also Bereich vom operativen Schutz, also das heißt technisch, jetzt vom Objekt her zum Beispiel mit Überwachungskameras, Lichttechnik, wie auch immer, bis hin zum tatsächlichen Mitarbeiterschutz oder Personenschutz eigentlich vernachlässigt wird. Das ist halt, ja, man sollte eigentlich ansetzen, also wenn man das jetzt wieder zurück zur vorherigen Frage mit dieser generellen Veränderung der gesellschaftspolitischen Lage sieht, wo natürlich Leute auch mit finanziellen Problemen kämpfen zum Teil, ja, die sich aber im Unternehmen befinden. Ja. Also betrifft gerade wieder den operativen Bereich des Risikomanagements, dass man halt hergeht und sagt, okay, man durchleuchtet diese Mitarbeiter halt, bevor man sie einstellt, ja, im Bereich Mitarbeiterscreening, um halt dann, ja, keine böse Überraschung erlebt, sage ich mal. Das heißt, der Mitarbeiter ist halt derjenige, der im Unternehmen arbeitet, im internen Kreis, sage ich mal, der am meisten Zugang hat halt natürlich zu Geheimnissen, wie auch immer, zu firmeninternen Geschäften, für den es natürlich dann auch am einfachsten ist, da gewisse Daten abzugreifen, ja, und diese dann vielleicht halt zu verkaufen und dadurch natürlich sich zusätzlich was zu verdienen.
Und jetzt klingt das vielleicht für einige ein bisschen nach James Bond, weil warum soll es denn mein kleines Unternehmen treffen? Das ist so das typische Argument, das ich immer vom Geschäftsführer von mittelständischen Firmen höre. Aber es hat sich ja auch bestätigt bei Cybersecurity, dass mittelständische Unternehmen genau die Top-Zielgruppen sind, weil die müssen zahlen, die haben die Ressourcen nicht.
Genau. Ganz klarer Punkt ist halt, dass die Big Player, du hast das ja angesprochen, sind natürlich die auch immer genug finanzielle Mittel aufbringen können, um sich halt dementsprechend zu schützen. Da spreche ich jetzt insbesondere von Cybersecurity, aber halt auch im Bereich Objektschutz zum Beispiel, mit Sicherheitspersonal halt vor Ort. Und die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind halt die das, sage ich mal, jetzt nicht verschlafen haben, aber wo die Gewichtung einfach halt nicht im Bereich Sicherheit gelegen ist. Ja. Und durch die Veränderung halt in den letzten Jahren hat sich das halt generell das Gesamtbild verändert. Ja. Und da muss man halt jetzt hergehen und sagen, okay, man setzt halt irgendwo an und beginnt einmal da gewisse Maßnahmen halt zu implementieren. Mhm. Ja, und das ist halt der Punkt, den du angesprochen hast. Warum trifft die? Na klar, weil wie gesagt, der Mitarbeiter, der dort arbeitet, der halt merkt, oder sagen wir so, grundsätzlich beginnt es ja meistens klein, ja, also es sind kleine Delikte innerhalb der Firma, da wird halt einmal probiert, okay, fällt das auf, wenn da und da was abgezweigt wird oder wenn ich da und da gewisse Geldflüsse verschiebe, wie auch immer, gibt es ja genug Beispiele. Da wird quasi einfach sondiert einmal, okay, ist das überhaupt messbar innerhalb der Firma, passiert was, gibt es Konsequenzen? Und dann irgendwann ist der Täter halt dann dementsprechend so weit, dass er sagt, gut, er merkt, es passiert nichts und dann wird es halt immer mehr. Und das sind halt diese Dinge, die dann vom Datenklau halt bis zum Verkauf halt dann von wichtigen Informationen an Mitbewerber zum Beispiel, wo wir auch ansetzen. Ja. Dass wir sagen, okay, wir kommen dann ins Spiel, wenn tatsächlich schon was passiert ist. Ja. Mhm. Weil meistens wird es ja nicht nur vermutet, es gibt dann schon gewisse sage ich mal, Ansätze oder Verdachte, sage ich mal, dass da halt Daten abfließen und das ist der Punkt, wo wir dann ins Spiel kommen und sagen, okay, wir schauen uns das genauer an, wen betrifft es, also jetzt dezidiert, um welche Person geht es, ja, weil man immer halt anhand der Person, also durch eine Durchleuchtung der Person dann natürlich auch zu Lösungen oder zum Motiv kommt. Ja. Mhm. Also wenn man halt merkt, dem geht es finanziell nicht gut, ja, natürlich muss wieder probieren, jeder von uns, der Kinder hat, möchte seine Familie ernähren, wenn halt das, was ich halt verdiene in der Firma nicht mehr reicht, muss ich etwas dazu verdienen und das ist dann halt meistens dann kriminell und das ist der Punkt, wo wir dann ansetzen.
Ist ein sehr großer Themenbereich, der, glaube ich, gerade in Österreich und Deutschland noch sehr am Beginn steht. Dieses Bewusstsein zu schaffen, welche Potenziale haben solche Leute in meinem Unternehmen, was kann denn überhaupt passieren, oder?
Richtig. Man muss ja da grundlegend sagen, dass das ja nicht erst jetzt passiert, das passiert bestimmt schon die letzten 10 Jahre oder auch länger. Es ist halt natürlich durch den Hype jetzt der Cybersecurity jetzt halt auch immer wieder populärer geworden, dass halt gewisse Firmen halt speziell darauf schauen, okay, was fließen für Daten ab, welche Firmengeheimnisse werden unter Umständen verkauft. Dass das schon länger passiert, ist auch ganz klar, weil, wie gesagt, solange das keiner messen kann, ja, wird es nicht auffallen. Das heißt, Dinge passieren und verschwinden halt, sage ich mal, gehen einfach unter in der Masse. Und das ist trotzdem alles gut und das ist halt der Punkt, wo man dann sagt, gut, bitte kommt auf uns zu. Also wenn der Verdacht da eben besteht, dass da eben wir mit dem Visible Shield ins Spiel kommen, mhm, und halt auch sagen, gut, wir durchleuchten halt gewisse Mitarbeiter einmal genauer und ja, dann halt die weitere Vorgehensweise.
Also ich glaube, vom Arbeitspensum wird das nicht ausgehen in den nächsten Jahren, davon gehe ich mal aus. Gehen wir ein bisschen zu dir ein als Person. Wir fragen ja vorab immer unsere Teilnehmer im Podcast ein bisschen in einem Fragebogen aus. Welche drei Worte beschreiben dich am ehesten? Du hast gesagt, lerne aus Erfahrung. Warum?
Ja, ich sage, das ist halt mein Grundsatz, sage ich mal jetzt. Auch vielleicht natürlich durch meinen polizeilichen Hintergrund. Aber man lernt ja im Regelfall mit jeder Amtshandlung. Das ist im Leben überall das Gleiche. Also man macht halt gewisse Fehler. Durch diese lernt man. Man sollte sie halt nicht zweimal machen. Das ist halt so mein Grundsatz. Also einmal ist keinmal, zweimal ist einmal zu viel. Man muss jetzt wieder klar differenzieren, okay, welche Punkte möchte ich behandeln? Ja, jetzt rein den Ausbildungsbereich oder dann halt auch weiter den operativen Part, sage ich mal. Wenn es nur um den Ausbildungsbereich geht, sage ich mal, ist Ausbildung gut, ja, aber man lernt eben erst durch Erfahrung, durch erlebte Dinge, sage ich mal. Das ist schon mein Zugang. Und jede Amtshandlung, wie vorher erwähnt, prägt halt. Ja, also die schlummert irgendwo noch ein bisschen im Hinterkopf. Mhm. Und wenn man dann halt wieder an ähnliche Dinge herangeht, dann poppt das halt immer wieder auf. Mhm. Dann denkt man sich, okay, wie war das damals? Gut, so hat das funktioniert, also machen wir es diesmal wieder so. Ist natürlich auch keine Grundregel, also jetzt gerade was Didaktik betrifft, im polizeilichen Einschreiten, ist natürlich lebende Materie, ja, kein Einsatz ist da der gleiche. Die örtlichen Gegebenheiten sind andere. Ja, das sind halt alles Punkte, wenn ich jetzt so denke, die dann halt zusammenkommen, ja, und das Gesamte macht es dann halt aus. Ja. Ich war ja auch, also gerade im Bereich der Sondereinheit oder in dem Bereich der Sondereinheiten, das Einschreiben immer als Team. Da halt ein jeder seinen Part übernimmt, ja, und das gesamte Einschreiten gemeinsam dann mehr oder weniger zum Erfolg führt. Ja. Mhm. Deswegen eben der Punkt, also Lernen durch Erfahrung.
Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Die einen lernen es halt noch im ersten Mal, die anderen brauchen halt ein paar Versuche mehr.
Und man muss ja auch dazu sagen, also es gibt auch Leute, die es nie lernen, aber durch Schmerz lernt denn jeder. Deswegen, wie gesagt, lerne durch Erfahrung. Also, denkt immer wieder an FX-Szenarien mit der Blauwaffe zurück. Ja, wenn man dann oberkörperfrei oder mit kurzen Ärmeln dort sich gegeneinander bekämpft, ja, dann überlegt man sich halt zweimal, wie schnell man dort dann hinter einem Kasten oder hinter einer Tür hervorschaut. Mhm. Wenn man es dann am eigenen Körper ausspürt.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Die nächste Frage war, wenn du Teil einer TV-Serie sein könntest, welche war es? Und bei dir war es Cobra 11?
Ja.
Warum?
Cobra 11, ja, wie gesagt, hat mich als Kind immer beschäftigt, war eigentlich da damals, wenn man es heute anschaut, denkt man sich, um Gottes Willen. Aber damals war es ja eigentlich nicht schlecht gemacht. Ja, heute im Nachhinein, also die waren damals meine großen Helden, ja. Hat mich vielleicht dann halt auch irgendwie dann dazu bewogen, tatsächlich zum Echo Cobra zu gehen. Aber jetzt nur am Rande und wie gesagt, wenn man sich das heute anschaut, aber auch in anderen, in guten Hollywood-Filmen, ja, stellt es mir halt oft alle Haare auf, wenn ich mir denke, okay, diese Waffenhaltungen, die gibt es eigentlich nicht, die da vorkommen, also von Finger am Abzug und das sind Dinge, die mich halt stören und da denke ich mir, so wie du erwähnt hast, wenn man mich da in dieser Serie wiederfinden würde, dann würde zumindest die Waffenhaltung passen. Ja.
Okay. Aber ich glaube, das ist doch, wenn man gerade mit deinem Hintergrund sich Hollywood-Filme ansieht, Actionfilme, ich glaube, es gibt die wenigsten Filme, die wirklich authentisch gemacht sind.
Ja, es gibt wirklich, wie du sagst, sehr wenige, wo zum Teil aber auch wirklich gute Instruktoren halt dann eingebaut werden. Ja. Darren Dactyl ist da ein Beispiel zum Beispiel, der natürlich auch an Keanu Reeves jetzt, wenn ich John Wick hernehme, so monatelang oder jahrelang darauf trainiert und wo das Waffenhandling dann tatsächlich passt, aber zum Teil auch andere Produktionen, teure Hollywood-Produktionen, wo man sich fragen muss, ja, okay, jetzt sage ich mal, ein Berater hinsichtlich Waffenführung hat es da definitiv keinen gegeben.
Okay. Jetzt sind wir im Jänner 25. Was muss denn für dich persönlich passieren, dass du sagst, wenn wir uns im Dezember diesen Jahres nochmal zusammensetzen, dass das Jahr ein positives Jahr war, beruflich wie privat gleichermaßen?
Ja, sehr gute Frage. Ist eigentlich auch nicht schwierig zu beantworten. Das heißt, du weißt, mit der Gründung der Invisible Shield hat man natürlich sehr viele neue Ziele, die wir natürlich umsetzen werden oder wollen. Werden wäre schön. Also da gibt es viele Dinge, die noch zu machen sind, aber ich glaube, dass wir da inzwischen auf einem sehr guten Weg sind. Gut Ding braucht Weile, sagt man immer. Also so, wer Gutes und Großes plant, das braucht einfach eine gewisse Zeit, um sich zu etablieren oder zu entwickeln. Und privat, weil das auch gekommen ist, ist einfach so, bin ja sehr dankbar, dass diese Zeit, die man natürlich dann jetzt in die Firma auch investiert, dass das generell akzeptiert wird von der Familie her. Also es gehören ja immer mehrere dazu, man ist ja nicht einzig und allein. Und das Gesamte muss halt passen. Ja. Ich glaube, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind.
Das auf jeden Fall.
Also da ein großer Dank an die Frau quasi, die mich da unterstützt und mich natürlich auch jetzt da beim Ausstieg aus der Behörde unterstützt hat. Ist ja auch nicht selbstverständlich, muss man einmal sagen.
Ja. Ich glaube, nach 20 Jahren Behörde, das ist auch ein mutiger Schritt natürlich, den du gemacht hast, da jetzt in die Privatwirtschaft zu gehen.
Ja, es ist natürlich, wieder, man kennt halt durch den täglichen Tagesablauf, gewisse Gewohnheit schleicht sich dann halt ein, ja, Bequemlichkeit sage ich dazu. Da kommt dann halt irgendwann der Punkt, so wie es bei mir jetzt war, macht man das noch 20 Jahre weiter, ja, oder verändert man sich. Und jetzt da die Invisible Shield bzw. das Unternehmen oder die Idee des Unternehmens gibt es ja schon länger. Und da immer mit zwei Paar Schuhe auf einer Hochzeit zu tanzen, das ist halt, ja, war nicht das Wahre, sage ich ganz ehrlich. Also man muss sich dann halt irgendwann einmal für einen Part entscheiden. Und ja, das geht natürlich auch nur in Absprache mit der Family. Ja. Jeder hat gewisse Zahlungen. Man muss das halt abklären, okay, kann man sich's leisten, ja. Und wir waren da zum Glück in der guten Situation, dass die Anita gesagt hat und mich unterstützt hat. Es ist möglich und ja, mach einfach bitte. Wenn du glaubst, dass das funktioniert und dass du dich wohlfühlst in der Situation, dann mach das. Und ich glaube, dass wir generell halt einfach mit der Vision der Firma da am richtigen Weg sind.
Super. Ich halte die Daumen, dass es so aufgehen wird. Ich glaube, der Bedarf, oder bin mir sicher, der Bedarf ist da. Und es geht jetzt nur darum, dass die Leute quasi aufwachen und den Bedarf auch sehen.
Ja, das kann man abschließend, glaube ich, ganz gut so sagen. Also das Erkennen der Gefahr möchte ich jetzt nicht sagen, aber einfach der sich ändernden Sicherheitslage in Europa und dementsprechend halt einfach darauf reagieren und dann aber auch agieren.
Super. Ja. Mike, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Stefan, danke dir.
Danke auch.